Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Max Ropers und Fabian Knottnerus.
Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knottnerus und heute begrüße ich einen Neuzugang hier, Lennart Gens.
Moin.
Seines Zeichens TM-Redakteur und Werder-Fan. Das passt perfekt zur heutigen Ausgabe, denn wir besprechen die Top 10 Transfers von Werder Bremen seit dem Jahr 2000. Ganz wichtig, es sind keine Laien dabei, es sind keine Transfers aus der eigenen Jugend dabei. Dementsprechend würde ich sagen, können wir direkt loslegen. Ich weiß nicht, du hast natürlich viel Werder-Vergangenheit, viel Werder-Gegenwart und hoffentlich auch noch viel Werder-Zukunft. War es einfach in der Vorbereitung oder war es schwer in der Vorbereitung, da was rauszusuchen?
Boah, also moin erstmal. Schön, dass ich da sein darf. Ich freue mich, dass ich mein Debüt geben darf, endlich mal hier im Podcast. Es war schon schwer, muss ich sagen, weil also eben kurz für alle Zuhörer, ich bin Jahrgang 97 und wir machen die Werder-Transfers seit 2000. Das heißt, schon diese ersten Transfers nach der Jahrtausendwende waren für mich schon nicht ganz so leicht zu beurteilen, weil man natürlich schon die so ab, weiß nicht, ab dem Double 2004 ging das bei mir so richtig los mit dem Fan-Dasein und die Spieler da hat man natürlich dann viel besser im Kopf als die Spieler, die vorher schon da waren. Deswegen musste ich mich da nochmal so ein bisschen reinfinden, aber ich glaube, wir haben da eine ganz gute Liste gefunden.
Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass wir da euren Geschmack gefunden haben oder getroffen haben. Ihr könnt natürlich gerne im Nachgang schon eure Meinungen in die Kommentare schreiben. Bei Spotify und YouTube sind wir sehr, sehr gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und wir machen das Ganze wie mit Max auch und den letzten Gästen immer abwechselnd. Und wie es sich als Gastgeber gehört, gebe ich dir den Vorzug und du darfst mit unserem Platz 10 beginnen.
Das ist ja nett. Genau, und wir starten mit Platz 10 direkt mit einem Spieler, wo ich sagen würde, der wäre auf der Liste meiner Lieblingsspieler deutlich weiter oben sogar noch. Und zwar ist das Per Mertesacker. Per Mertesacker kam im Sommer 2006 für 4,7 Millionen von Hannover 96. Da war, muss man dazu direkt sagen, auch noch ein Tauschgeschäft mit Frank Fahrenhorst dabei. Das heißt, Frank Fahrenhorst ist dann ablösefrei zu Hannover 96 gegangen. Der Vertrag wurde aufgelöst bei Werder. Und Werder hat eben Per Mertesacker dann noch für 4,7 Millionen zusätzlich bekommen. Mertesacker war zu der Zeit schon ein komplett gestandener Spieler in der Bundesliga. Er war direkt davor im WM-Kader 2006, hat jedes Spiel gemacht bei der Heim-WM. Ja, das ist schon vom Stellenwert gleich mal sowas Hohes, was Werder da geholt hat, für 4,7 Millionen, das ja dafür auch echt wenig ist. Ne? Der hat ja jahrelang die Verteidigung bei Werder geprägt. Wie gesagt, für mich einfach auch noch, was den Spieler angeht, eigentlich sogar noch weiter oben. Aber der Transfer an sich hat es jetzt bei uns nur in Anführungsstrichen auf Platz 10 geschafft, weil, ja, da werden noch bessere kommen, muss man sagen.
Man muss sagen, wenn man sich die Liste anschaut, da sind noch andere Kaliber dabei, wo man sagt, da kann ein Per Mertesacker dann leider doch nicht höher. 5 Jahre bei Werder, dann ging es weiter zu Arsenal, hat da auch eine Ära geprägt, muss man sagen. Also nicht nur in der Bundesliga absoluter Top-Verteidiger, sondern auch weiter darüber hinaus. In der Premier League, wo er ja auch schon bei Arsenal, ich weiß nicht, ob man Legendenstatus sagen kann, aber schon,
ja, schon
einen guten Stellenwert hat auf jeden Fall dort. Es ist halt wirklich noch so ein klassischer Verteidiger der alten Schule, ne? Also wenn man sich jetzt die Verteidiger heute anguckt, die eine heftige Spieleröffnung haben, die Fußball spielen können müssen, muss man einfach sagen, war Mertesacker halt einfach bis hierhin nicht weiter, tut halt weh, wenn du auf mich triffst, entweder in der Luft oder halt auf dem Boden mit Grätschen und Co. War auch nicht der Schnellste so, aber er wusste halt einfach, was er kann und mit dem Stellungsspiel, was er hatte, war das einfach ein Top-In-Verteidiger, der, muss man ja auch sagen, die Werder-Abwehr davor war jetzt nicht die stabilste. Ja. Da war es ja häufig vorne hui, hinten fui mit Spielen 4-2, 5-2, 5-3, die immer sehr, sehr wild waren. Das hat er so ein bisschen in den Griff bekommen und dementsprechend sagen wir Per Mertesacker auf 10.
Eine Sache noch, er war vor allem halt, was mich immer imponiert hat bei ihm, war halt so diese Spielintelligenz, die er hatte. Also er hat ja, wie du schon sagtest, er war unfassbar langsam, das kann man glaube ich auch sagen, ohne ihm zu nahe zu treten. Aber er hat ja trotzdem einfach so viele Laufduelle auch gewonnen, weil er eben einfach vorher schon richtig stand und eben, oder eben gar nicht erst in diese Laufduelle musste. Das war, ja, glaube ich, so seine größte Stärke. Ja, genau, Technik war nicht viel bei ihm, aber das war dann auch letztendlich egal, weil er einfach so sicher hinten stand. So, ich habe mich selbst früher als Spieler immer ein bisschen mit ihm verglichen, aber ich glaube, das war einfach so ein bisschen, weil ich kaschieren wollte, dass ich selbst auch technisch nicht der Stärkste war. Genau, aber Mertesacker wirklich ein überragender Innenverteidiger. Würde ich mir jetzt gerne wieder wünschen bei Werder, ehrlich gesagt.
Ich bin gespannt, ob du dir den Spieler, den wir jetzt haben, auch wieder wünschen würdest.
Nicht als Verantwortlicher.
Nicht als Verantwortlicher, das ist vielleicht schon mal ein kleiner Hint. Wir bleiben in der Saison 2006-2007. In der Saison ist nicht nur Per Mertesacker gekommen, sondern auch Clemens Fritz ablösefrei von Bayer 04 Leverkusen. Unser Platz 9. Auch da vielleicht nicht der beste Spieler, der jemals bei Werder gespielt hat, vielleicht auch nicht der auffälligste, der jemals bei Bremen gespielt hat, aber einfach einer, der unglaublich konstant seine Leistung abgerufen hat. Du wusstest, was du von dem bekommst und das hat der im Endeffekt 11 Jahre lang für Werder Jahr für Jahr mitgemacht. 2017 seine Karriere dort beendet, jetzt Leiter Lizenzbereich, vielleicht ab Sommer mit einer neuen Position, wenn Frank Baumann aufhört. Hat mit Werder alles mitgemacht, also vom Meisterschaftskampf, hat Champions League gespielt, hat Europa League gespielt, war im Abstiegskampf, hat Titel geholt, alles mitgemacht, immer vorangegangen. Und 363 Pflichtspiele für Werder. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Hausnummer, die er da abgesetzt hat oder dahingelegt hat. Deshalb auf jeden Fall Vereinslegende, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall, ja.
Und bei uns auf Platz 9.
Ja, und dieser Status Vereinslegende ist auch das, weshalb wir ihn jetzt letztendlich über Mertesacker gesetzt haben. So, natürlich, wenn man uns fragt, wer ist der bessere Spieler oder war der bessere Spieler, Mertesacker oder Fritz, würden wir wahrscheinlich beide sagen Mertesacker.
Ja.
Aber Mertesacker war eben deutlich kürzer nur bei Werder. Clemens Fritz, genau wie du sagst, Vereinslegende, 11 Jahre da gewesen. Man kann natürlich auch sagen, okay, er war nie gut genug, um den nächsten Schritt zu machen zu einem nächsten Club. Aber er war Nationalspieler. Ich habe nochmal nachgeguckt, das hat mich ehrlich gesagt überrascht, dass er 22 Länderspiele gemacht hat. Ich hätte wirklich gedacht, er wäre eher so ein Kandidat für, war mal ein paar Mal dabei, aber dass er 22 Mal für Deutschland auf dem Platz stand, hat mich schon überrascht.
Das können nicht so viele von sich behaupten.
Genau. Und genau deswegen auch wahrscheinlich in der Rückbetrachtung vielleicht auch immer noch ein bisschen underrated. So, sein Image bei Werder leidet jetzt leider so ein bisschen darunter, dass viele Fans ihn halt eben nicht so gerne jetzt als Nachfolger für Baumann sehen.
Aber wir bewerten natürlich jetzt nur die rein sportliche Zeit.
Natürlich.
Und die, muss man sagen, das darf man nicht unter den Teppich kehren.
Absolut.
Wer 11 Jahre in der Bundesliga spielt bei einem Verein auch, das muss man erstmal hinkriegen. Ich meine, wir beide jetzt und alle, die ihr zuhört, vielleicht ist ja auch ein Profi dabei, keine Ahnung, ihr habt es halt nicht geschafft oder wir haben es halt nicht geschafft. Deshalb muss man da schon mal auf jeden Fall seinen Hut ziehen.
Ja, und ich habe noch so einen Moment bei Fritz, der mir immer direkt in den Kopf kommt, wenn ich an Fritz als Spieler denke. Das war Champions League Quali. Ich kann gar nicht genau sagen, welche Saison. Das war eine der letzten Champions League Saisons von Werder gegen Sampdoria Genua. Da war ich im Stadion und da ist Fritz wirklich in bester Arjen-Robben-Manier vom rechten Flügel in die Mitte gezogen und hat ihn mit links, oben links in den Winkel geschweißt. Mit seinem schwachen Linken. Das war so ein Tor, das werde ich nie vergessen. Das ist in der Liste der besten Werder-Tore für mich echt weit oben. Und dafür war Fritz ja wirklich nicht bekannt eigentlich.
Wir haben noch ein paar Spieler, wo man auch sagen kann, da sind noch ein paar Momente dabei, wo ich gespannt bin, welche du rausgepickt hast, beziehungsweise welche ihr dazu auch nochmal rauspicken werdet. Ich würde sagen, wir machen weiter mit Platz 8 und gehen in der Geschichte ein bisschen weiter zurück.
Genau, ein bisschen weiter zurück. Und zwar kommen wir da zu Ivan Klasnic. Ivan Klasnic kam 2001 ablösefrei von St. Pauli. Und Ivan Klasnic ist für mich tatsächlich so einer der unterbewertetsten Stürmer einerseits bei Werder, aber vielleicht auch sogar, ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber so auch so der Bundesliga seit 2000. Mhm. Weil er hat in 154 Bundesligaspielen 50 Tore, 34 Vorlagen. Das ist eine überragende Bilanz eigentlich für einen Stürmer, wo man jetzt nicht direkt immer denkt, der war so top, top, top Klasse der Bundesliga. Das ist fast in jedem zweiten, also mehr als in jedem zweiten Spiel eine Torbeteiligung. Und das eben auch, obwohl er von St. Pauli kam und eigentlich gar nicht so, als er zu Werder kam, diesen Status als Top-Stürmer hatte.
Er hatte zwei durchwachsene Jahre, also es hat erstmal ein bisschen gedauert.
Genau, aber auch schon vor dem Wechsel. Er kam ablösefrei aus der zweiten Liga. Für St. Pauli hatte er im Jahr vorher 10 Tore gemacht, die auch fast alle in der Hinrunde, also in der Rückrunde lief es eigentlich bei ihm auch schon nicht mehr. Und dann sollte er ja Pizarro ersetzen. Also Pizarro ist 2001 zu Bayern gegangen und dann kam Klasnic ablösefrei von St. Pauli und klar, er hatte die ersten ein, zwei schwierigen Jahre, aber dann war er eben in der Meistersaison eine komplett tragende Rolle. Er hat in der Meistersaison 13 Tore, 10 Vorlagen in der Liga und auch im Pokal 6 Tore, 2 Vorlagen. Hat im Pokalfinale ein Tor und eine Vorlage gemacht. Er hat im entscheidenden Spiel gegen Bayern am 32. Spieltag ein Tor gemacht. Also wirklich für die Double-Saison eine absolut tragende Rolle und das eben ablösefrei von St. Pauli. Deswegen ist das, denke ich, mal ein verdienter 8. Platz.
Ich weiß noch früher mal, das waren noch Zeiten, ja, die jungen Leute, die kennen es wahrscheinlich nicht mehr, wenn man NDR2-Radiokonferenz im Auto gehört hat und dann hieß es Tor in Bremen oder je nachdem, gegen wen Bremen gespielt hat und du warst dir sicher in der Meistersaison und den Jahren danach, okay, entweder hörst du gleich den Namen Ailton oder Ivan Klasnic. Ich finde das ganz gut, wie du es zusammengefasst hast mit einer der wahrscheinlich underratedsten Spieler oder Stürmer bei Werder, weil es gab einfach super viele, aber du hast es schon gesagt, die Scorerwerte, die er da aufzuweisen hat, das muss man erstmal so hinkriegen. Vielleicht dazu mal schon mal Stichpunkt Ailton, der wird nicht in diesem Ranking vorkommen, weil 1999 beziehungsweise vor 2000 zu Bremen gewechselt, dementsprechend nicht mit dabei. Sonst muss man ja logischerweise auch sagen, wäre Ailton in diesem Ranking auch mit dabei gewesen. Im Endeffekt muss man auch sagen, Ivan Klasnic, 7 Jahre bei Werder, auch eine lange Zeit.
Ja.
Wie gesagt, Meister geworden, Pokal geholt. Das ist schon nicht so verkehrt, würde ich behaupten.
Auf jeden Fall. Und man muss dazu ja auch nochmal sagen, seine Karriere hätte ja auch nochmal deutlich länger und wahrscheinlich auch erfolgreicher hätte laufen können, wenn nicht seine Nierenprobleme dazu gekommen wären. Es gab ja am Ende noch diesen Rechtsstreit mit Werder. Ich glaube, darunter leidet auch so ein bisschen dann am Ende sein Standing bei Werder heutzutage, genau. Und wahrscheinlich auch, was auch so ein Grund dafür sein könnte, dass er so ein bisschen unterbewertet ist, ist einfach, dass er eigentlich fast immer der zweite Stürmer bei Werder war. Also am Anfang war er halt neben Ailton eigentlich der zweite Stürmer. Und später dann auch im K&K-Sturm mit Klose zusammen war er eigentlich auch der zweite Stürmer. So, er hat dann immer seine Scorerwerte, wie wir ja eben schon gesagt haben, dazu beigetragen. Aber er war deswegen trotzdem nie so im Spotlight als der Stürmer von Werder. Auch in der erfolgreichen Zeit in der Champions League halt eben immer so der zweite Stürmer. Und ja, deswegen ist er wahrscheinlich ein bisschen underrated, aber ich glaube, auf Platz 8 haben wir ihn dafür ganz gut getroffen.
Einer, der gern und häufig im Spotlight stand, ist auf unserem Platz Nummer 7.
Schöne Überleitung.
Geil, dass du dieses Wort Spotlight genommen hast. Da kann ich die perfekte Überleitung nehmen. Wir gehen wieder ein bisschen mehr Richtung Gegenwart. Ist immer noch weit davon entfernt, aber näher dran als Ivan Klasnić. Und zwar gehen wir in die Saison 2005, 2006. Dort hat Werder Bremen Tim Wiese ablösefrei von Kaiserslautern geholt. Bremen die Jahre davor mit Andreas Reinke, Alexander Walke und Co. auf der Torhüter-Position jetzt, sagen wir mal, nicht so gut besetzt, ohne jetzt euch Werderanern zu nahe treten zu wollen. Aber da mit Tim Wiese, muss man sagen, kam einfach Konstanz auf diese Position, hat ab der Rückrunde 2005, 2006 gespielt, war gesetzt und ist ja auch ins Nationalteam gerückt, hat sehr gute Leistung gebracht. Natürlich ein Charakter, der polarisiert auf dem Platz, neben dem Platz. Ich als HSV kann mich da sehr gut an das Olic-Foul erinnern zum Beispiel.
Achso, ich dachte jetzt, du sagst das Pokalhalbfinale, wo er die Elfer gehalten hat.
Auch das, danke für den kleinen Seitenhieb. Aber nichtsdestotrotz, natürlich einer, der polarisiert hat, aber auf dem Platz immer Leistung gebracht, immer vorangegangen. Und 266 Pflichtspiele für Werder ist eine Hausnummer. Dabei 81 Mal ohne Gegentor geblieben, hatte zwei, würde ich mal sagen, sehr, sehr gute Jahre mit 06, 07 und 09, 10 mit jeweils nur 35 Gegentoren. Das für Werder Bremen. Ich glaube, das wünschst du dir jetzt sehr gerne zurück.
Auch zu der Zeit war die Defensive ja irgendwie schon immer nicht so die Stärke von Werder, aber Wiese hat da, glaube ich, noch einiges gerettet in der
Richtig.
Zeit.
Richtig. Beide Male in 31 Spielen die 35 Gegentore. Also echt eine sehr, sehr gute Quote. Und 2009, 2010 dabei 12 Spiele zu 0. Nur Manuel Neuer hatte eine bessere zu 0 Quote aufzuweisen der Saison. Hatte ich jetzt auch nicht so auf dem Schirm, dass er so ganz weit oben war, auch in dem Bereich. Aber muss man einfach anerkennen, was Tim Wiese für Werder Bremen geleistet hat. Verdient Anerkennung.
Manuel Neuer ist da, glaube ich, ein ganz gutes Stichwort, weil ich glaube auch so im Thema Nationalmannschaft hatte Wiese auch einfach unfassbares Pech, dass er wie so viele Keeper, auch mal heutzutage Ter Stegen, dass er einfach in der gleichen Ära wie Manuel Neuer gespielt hat. So, er hat zwar 6 Länderspiele gemacht, aber ja, es wären wahrscheinlich deutlich, deutlich mehr, wenn er nicht gerade den besten Keeper aller Zeiten vor der Nase gehabt hätte. Was, glaube ich, halt eben so bei ihm auch einfach noch so ein großes Manko war eben einfach die Strafraumbeherrschung. Also er war auf der Linie überragend. Das war ja was der an Reflexen gezeigt hat, war, glaube ich, Weltklasse zu der Zeit. Also ich glaube, da gab es nicht viele, die besser auf der Linie waren als er. Aber genau, das Thema Rauslaufen, Strafraumbeherrschung, ich meine, ohne Grund kommst du auch nicht so zu spät gegen Olic. wenn du ein bisschen besseres Timing hast, dann bist du da früher dran. Oder auch eine Szene, die natürlich jedem Werder-Fan noch in Erinnerung bleibt, halt auch Champions League, Achtelfinale gegen Juventus Turin.
Ja.
Muss er diese 2-3 Rollen danach noch machen? Das frage ich mich bis heute, glaube ich. Das war so ein klassisches Spiel, wo man so als wie alt war ich da? 9, wo man so abends länger aufbleiben durfte, morgens Schule, aber man durfte dann doch noch Champions League gucken. Und dann saßt du da, hast so mitgefiebert und ich weiß noch, ich bin mit Tränen ins Bett gegangen, weil Wiese diesen Ball da verloren hat. Das war so traurig. Aber ansonsten natürlich ein überragender Torwart, das kann man, glaube ich, nicht anders sagen.
Das Blöde bei solchen Sachen ist immer, oder gerade bei Keepern, es bleiben einem immer irgendwie die Patzer im Gedächtnis und nicht die Monsterparaden, die er rausgehauen hat. Und davon gab es unzählige. Das muss man jetzt einfach nochmal so klarstellen. Das Problem ist dann leider immer, wie es auch bei Verteidigern ist. Man denkt sich ja nur, ja, guck mal, da waren Patzer und die bleiben halt im Gedächtnis. Aber über eine sehr, sehr lange Zeit, Tim Wiese bei Werder Bremen, Top-Keeper, Top-Leistung gebracht und dementsprechend auf unserem Platz Nummer 7. Und auf 6 geht's wieder weit nach vorne in der Aufstellung.
Es geht sehr weit nach vorne. Ist, glaube ich, ein Spieler oder Name, der jetzt viele schon überraschen wird, weil er so, was das Standing der Werder-Legenden angeht, glaube ich, eigentlich noch ein Stückchen weiter nach vorne gehört. Aber das ist Miroslav Klose. Kam auch von Kaiserslautern, genau wie Wiese. Und zwar 2004, das war im Sommer 2004, nach dem Meistertitel, für 5 Millionen Euro. Als Ersatz für Ailton, der ja nach dem Meistertitel dann zu Schalke gegangen ist. Genau, hat, ich glaube, über Klose als Stürmer brauchen wir nicht viel reden. Einer der größten deutschen Stürmer, die es je gab. Er hat in 132 Spielen, 63 Tore, 47 Torvorlagen. Das ist eine unfassbare Quote. Ich weiß gar nicht, was man noch alles zu ihm sagen muss. Sein Kopfballspiel war überragend. Das hat er ja auch in der Nationalmannschaft dann gezeigt. Ja, als Spieler kann man, glaube ich, jetzt Ewigkeiten über ihn reden. Das brauchen wir wahrscheinlich gar nicht machen. Ich glaube, wir sollten vielmehr erklären, warum wir ihn nur in Anführungsstrichen auf Platz 6 haben. Und zwar ist einerseits natürlich wieder, weil halt noch ganz große Namen kommen. Es ist aber für mich auch, weil in der Nachbetrachtung, wenn man jetzt auf seine Karriere guckt, Werder nur in Anführungsstrichen so ein Zwischenschritt war für ihn. Also er ist danach ja eben noch dann zu Bayern gegangen, hat da auch überragend gespielt, ist danach noch weiter.
Und es waren nur 3 Jahre, die im Endeffekt da waren.
Genau, es waren nur 3 Jahre. Er hat auch, muss man auch sagen, keinen Titel mit Werder gewonnen. Er kam genau nach dem Meistertitel, hat dann, klar, gute Jahre in der Champions League mitgeprägt und war ein überragender Stürmer zu der Zeit, aber ist dann eben auch vor dem Pokalsieg 2009 schon wieder weg gewesen. Das ist eben in seinem Standing bei Werder dann eben auch nochmal ein Punkt, wo man sagen muss, den muss man vielleicht hinter andere Spieler stellen. Genau, das ist eigentlich so mit der Grund, warum wir nur in Anführungsstrichen auf Platz 6 haben.
Was mich in der Vorbereitung ein bisschen überrascht hat, bezüglich Miroslav Klose, ich habe ihn irgendwie immer in Erinnerung gehabt als wirklich Stürmer quasi, der Buden macht. Der Buden macht ohne Ende, der in der Box steht, seinen Schädel hinhält, seinen Fuß hinhält. Aber, das muss man immer noch mal, auch nochmal sagen, der hat in jedem seiner 3 Jahre bei Werder Bremen über 10 Torvorlagen beigesteuert. Mhm. Der hat in jedem Jahr, wo er da war, 2-stellige Tore und Vorlagen beigesteuert. Das hatte ich gar nicht so im Kopf, dass er auch so der gute Vorlagengeber ist, weil du hast es jetzt gesagt, 63 Tore, 47 Vorlagen, der hat fast genauso viele Vorlagen gemacht, wie Tore erzielt.
Ja.
Das hatte ich so überhaupt nicht im Kopf. Und das muss man sagen, 05, 06, als er auch Torschützenkönig geworden ist mit 25 Toren, hat er noch 13 Vorlagen gemacht,
oh ja.
38 Scorerpunkte.
Das hätte ich so auch nicht auf dem Schirm, ja. Also ich wusste, dass er ein starker Vorlagengeber war, gerade halt so dieser K&K-Sturm mit Klasnitsch, dass die sich da gegenseitig die Bälle immer aufgelegt haben, das hatte ich schon mit auf dem Schirm, aber dass er so viele Torvorlagen in der Torschützenkönig-Saison auch noch gemacht hat, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst.
Und vielleicht eine kleine Frage an dich und an euch. 25 Tore hat er jetzt gemacht, damit ist er Torschützenkönig geworden in der Saison. Bis hin zur letzten Saison, Niklas Füllkrug war der erste Bremen oder der einzige Werder Bremen Torschützenkönig in der Zeit.
Ja.
Gab keinen anderen. Hat seitdem von Klose Torschützenkönig 25 Tore noch irgendjemand von Werder Bremen mal 25 Tore gemacht in einer Bundesliga-Saison?
Seitdem oder auch davor?
Seitdem. Miroslav, also die Saison 2005, 2006 ist die letzte Saison von einem Werder-Spieler mit 25 Bundesliga-Toren.
Ja gut, die letzten 10 Jahre kannst du ja eigentlich eh schon mal streichen. Da war dann,
ich habe mir erstmal durchgeguckt, da waren häufig mal einstellige Zahlen dabei.
Ja, das hätte ich jetzt auch so gedacht. Und glaube ich häufig auch mal irgendwie Mittelfeldspieler, weil die Stürmer gar nicht getroffen haben.
Ja, also wie gesagt, 38 Scorer, 25 Buden hat seitdem kein Werder-Stürmer jemals wieder erreicht. Auch nicht das Duo Duxch-Füllkrug in der Zweitligasaison, auch nicht hingekriegt.
Auch nicht.
Auch nicht hingekriegt. Dann beide knapp an die 20 und über 20,
ja.
Aber nicht 25.
Ah ja, stimmt.
Da sieht man nochmal, was das für eine Marke damals war.
Und damals wurden ja auch nochmal weniger Tore geschossen als heute. Eigentlich gehen die Zahlen ja heute eher nochmal weiter nach oben. Ja, stimmt. Das ist schon eine Hausnummer.
Das ist nicht verkehrt, würde ich behaupten. Wir gehen.
Und wie kann man das jetzt noch toppen?
Wie kann
was
man
erzählst
das?
Du mir jetzt?
Ja, ich versuche es euch zu erklären zumindest, beziehungsweise zu begründen. Wir gehen in die Saison 2007, 2008, aber in das Jahr 2008, da ist Mesut Özil für 5 Millionen Euro von Schalke 04 verpflichtet worden. Am Deadline Day, am 31. Januar, kam dieser Transfer zustande. 2,5 Jahre war im Endeffekt nur bei den Norddeutschen, aber danach für 18 Millionen Euro zu Real Madrid gewechselt. Und das Ganze im Alter von 21 Jahren. Das heißt, er ist mit knapp 18, 19 zu Werder gekommen. Und würde ich mal so behaupten, jetzt aus meiner Erinnerung, eines der ersten richtigen Talente, die in dem jungen Jahren den Durchbruch geschafft haben und auf die gesetzt wurde. Weil, wie gesagt, mit 18, 19 sofort eingeschlagen in der Bundesliga. Bei Bremen hat es so das letzte halbe Jahr, beziehungsweise das erste halbe Jahr, als er nach dem Wechsel ein bisschen gedauert hat, hat er 12, 13 Spiele gemacht. Aber danach einer der besten Scorer der Liga, unfassbarer Spielwitz, unfassbar geil, ihm zuzuschauen. Und das muss man immer noch sagen, in den jungen Jahren. Wie hast du Özil als Werder-Fan damals wahrgenommen?
Ich kann mich noch sehr gut an den Wechsel erinnern, weil ich auch noch dachte, boah, 5 Millionen Euro für so einen jungen Spieler, der damals, ich habe nochmal nachgeguckt, der hatte 37 Profispiele für Schalke gemacht. Heutzutage ist das eine ganze Menge für einen jungen Spieler, aber damals für einen 18-Jährigen 37 Profispiele und dann 5 Millionen, was ja damals wirklich eine ganze Stange Geld war, für gerade für Werder, die ja damals, da war der Rekordtransfer war, glaube ich, Klose aus dem Jahr davor für 6 Millionen oder auch Diego dann 6 Millionen. Und dann zahlst du für Özil 5 Millionen für einen 18-Jährigen. Da war ich schon überrascht, dass Werder das macht. Und das hat mich auch, ich hatte auch erst wirklich Angst und dachte, boah, das könnte ein Flop werden. Auch nach dem ersten halben Jahr dann, wo man die Ansätze gesehen hat, wo aber noch nicht so dieser krasse Durchbruch kam. Aber was dann in den 2 Jahren danach passiert ist, war halt, ja, überragend. Ich glaube, es gibt einige Fans, die ihn schon fast auf die Stufe Diego Miku stellen. Da sehe ich ihn schon noch mal ein Stückchen drunter. Er hat danach halt eben eine riesige Karriere hingelegt. Aber die Zeit bei Werder war, finde ich, noch mal nicht ganz so prägend wie einfach Diego und Miku. Aber er hatte trotzdem halt seine Momente, an die auch jeder Werder-Fan zurückdenkt. Ich denke mal, das 5-2 in München kann sich auch jeder Nicht-Werder-Fan noch erinnern, als er den.
Hab ich mir notiert als mein Özil-Moment, den ich irgendwie so im Kopf habe. Sein Schuss vom 16er-Eck, der oben links in Knick geht, dazu noch 2 Vorlagen, 5-2 in München, wer kann das von sich behaupten?
Da saß ich im Auto und habe Radio gehört, das war der Callback jetzt zu Klasnitsch.
Also, wie gesagt, also in den Jahren das zu schaffen, unfassbar, wenn man sich die Statistiken anguckt. 108 Pflichtspiele für Werder Bremen, 54 Vorlagen, da sind Tore noch nicht mit dabei, 54 Vorlagen. In jedem zweiten Spiel hat er eine Vorlage beigesteuert. Dazu kommen noch 16 Tore, die er erzielt hat. 2009, 2010, der beste Vorlagengeber der gesamten Bundesliga. Das Jahr davor, auf Platz 2, da war nur ein guter Misimovic vom VfL Wolfsburg mit 20 Torvorlagen besser. Hatte ich auch nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wenn man den Namen wieder gelesen hat, dann weiß man es natürlich wieder und kommt man drauf. Aber auf Platz 2, wie gesagt, also einmal Nummer 1 der Vorlagengeber, einmal Nummer 2, auch wenn er nur 2,5 Jahre da war, die Zeit hat er super geprägt, sich da nochmal weiterentwickelt. Und ich glaube, wir wissen alle, was er für eine sensationelle Karriere danach noch abgeliefert hat.
Ich glaube, so der einzige Spielmacher, den Werder seit Özil nochmal hatte, war, glaube ich, Kevin De Bruyne. Ja. Den haben wir jetzt ja aber, weil es nur eine Laie war, für ein Jahr eben nicht mit in der Liste drin.
Richtig.
Aber das war so ein ähnlicher Spieler, wo man auch so gemerkt hat, okay, der kam in jungen Jahren zu Werder. Wie gesagt, nur geliehen, nicht als Transfer. Deswegen war da die Aufmerksamkeit oder die Hoffnung, dass er bei Werder bleibt, vielleicht nicht so hoch. Aber da hat man eben auch schon gemerkt, okay, wäre das nur ein Zwischenschritt und der wird halt eine Weltkarriere hinlegen, genauso wie es bei Özil dann eben auch war. Ja, das war schon, glaube ich, einmalig, was der so für Werder geleistet hat in den jungen Jahren.
Wir bleiben noch in den 0-0er Jahren.
Ja, die 0-0er Jahre, man kennt sie.
Da muss man einfach sagen, wenn man jetzt die letzten 10 Jahre anschaut, tut mir leid, liebe Werder-Fans, aber da ist leider nicht so viel dabei. Vor allem, wenn man sich halt die Anfangszeiten der 2000er anguckt, wo halt Werder unfassbar geile Transfers getätigt hat. Und einer, der auch dazugehört, ist unser Platz 4.
Genau, und zwar ist das Naldo. Einer der wenigen Abwehrspieler, die in den vorderen Rängen bei Werder sind, weil wenn man an Werder denkt, gerade in der erfolgreichen Zeit, ist natürlich immer so die Offensive das Prunkstück gewesen und dementsprechend eben auch die Spielmacher, die Stürmer weit vorne dabei. Wir waren uns aber trotzdem eigentlich einig, dass Naldo mit nach vorne gehört. Einfach allein schon auch wegen der Ablöse. Er kam für 2,4 Millionen, was ja schon relativ wenig Geld ist, aus Brasilien, von Juventude, 2005 war das im Sommer. Da werden vielleicht jetzt auch einige sagen, okay, Özil, Klose waren bessere Transfers, weil die irgendwie prägender waren für die Zeit oder eben natürlich auch besser im Gedächtnis geblieben sind. Aber Naldo als Innenverteidiger war so ein bisschen, wie wir das bei Mertesacker auch schon erklärt hatten, so nicht so diese moderne Art von Innenverteidiger, wie man sie heute kennt, so kein bombastisches Aufbauspiel, sondern eher so dieser Typ Kante, da kommst du halt einfach nicht vorbei. Und der mit Mertesacker zusammen auch, die waren ja beide 1,98, ne, schön fast 4 Meter, die 4-Meter-Verteidigung wurde, glaube ich, auch manchmal getitelt dann. Allein schon, was die da weggeräumt haben defensiv, wenn die mit nach vorne gekommen sind bei Standards, so bei Naldo dann ja auch nochmal die Torgefahr per Freistöße, was der da, ich glaube, da hat jeder Torhüter immer noch blaue Flecken an den Händen, wenn
der zum Freistoß angelaufen ist. Ich hätte den Teufel getan, um mich bei dem in die Mauer zu stellen.
Nee, also, auf gar keinen Fall.
Um Gottes Willen, da tut dir danach alles weh. Also einmal als Stürmer gegen Werder Bremen in der Zeit mit Naldo Mertesacker und dann sich halt noch in die Mauer zu stellen.
Nö. Auf gar keinen Fall.
Dann sage ich, nö, lass das. Da wird mir alles bei wehtun, ja, nach 90 Minuten. Ich glaube, das hast du nach jedem Spiel richtig gemerkt. Okay, das war Naldo, das war Mertesacker. Mir tut alles weh, aber muss man immer noch mal sagen, für mich einer der geilsten und dazu noch sympathischsten,
das stimmt,
Verteidiger, ja, Spieler der Bundesliga zu der Zeit. Also wir haben, der Kollege Subbe hat ihm zum Beispiel, als er bei Schalke war, den Spieler der Saisonwahl, Spieler der Saisonpokal von Transfermarkt übergeben. Super sympathisch, also immer ein Lächeln im Gesicht,
ja,
immer geil drauf. Nicht, dass das jetzt eine Rolle gespielt hat bei unserem Ranking, aber einfach ein richtig geiler Typ und hat Spaß gemacht, ihm zuzugucken. Hat mir auch teilweise, Lucio-Vibes ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber was die Torgefahr angeht, war auch natürlich Brasilianer. Konnte man irgendwie auf eine gewisse Art und Weise vergleichen.
Auch so dieser Offensivdrang, ne? Wenn er den Ball, genau, hatte, dieses Anlaufen. Also ja, er ist ja manchmal auch einfach wirklich losgerannt. Ich erinnere mich noch an ein Tor gegen Frankfurt. Das werden, glaube ich, nicht viele Fans auf dem Schirm haben. Da ist er wirklich losgelaufen bis ins Mittelfeld, ins offensive Mittelfeld. Hat dann quasi einen Pass gespielt auf, Pizarro, Almeida, weiß ich nicht. Der kam aber aus dem Abseits, hat den durchgelassen und Naldo ist einfach mit 180 km/h hinterhergerannt, ist über die ganze Abwehr drüber gerannt und stand dann auf einmal alleine vom Torwart und hat ihn auch reingemacht dann. Das war eben genauso deswegen hat man, glaube ich, so ein bisschen diese Lucio-Verbindung mit im Kopf, weil er auch manchmal einfach so angedribbelt ist, ohne einen richtigen Plan und ja gut, häufig auch mal den Ball verloren hat. Aber ja, aber was du eben sagtest mit sympathischem Spieler, ich erinnere mich auch noch an so einen Bericht über ihn damals. Er war hat in Bremen gewohnt, direkt neben Diego. So, und die hatten halt auch zwei Gärten nebeneinander. So, beides Brasilianer, waren auch beste Freunde zu der Zeit und haben dann immer schön Fußballtennis über den Gartenzaun rübergespielt. Und das ist irgendwie so eine Geschichte, die ist mir so im Gedächtnis geblieben, so, weil er auch da stand und ich weiß noch, die haben das dann irgendwie aufgenommen in diesem Fernsehbeitrag und wie er sich gefreut hat, dass sie da zusammen Fußballtennis im Garten spielen. Das war so wie so ein Kleinkind so ein bisschen, aber so auf so eine sympathische Art und Weise. Und deswegen ist es auch, ja, in der Liste meiner Lieblingsspieler auch auf jeden Fall sehr, sehr weit oben.
Fürs Treppchen hat es trotzdem nicht ganz gereicht, weil wir jetzt, glaube ich, zu drei Spielern kommen, an denen kommt man eigentlich nicht vorbei, meiner Meinung nach. Und zwar starten wir jetzt mit Claudio Pizarro auf dem Treppchen. Jetzt nur natürlich die Frage, welchen Transfer der vier nehmen wir? Insgesamt viermal bei Werder. Der erste fällt raus, genau. 1999. Und ich glaube, ihr könnt euch jetzt denken, dass es unbedingt nicht auch der letzte sein wird, den wir jetzt genommen haben. Und zwar haben wir den genommen aus der Saison 2009, 2010, als er für 2 Millionen Euro von Chelsea fest verpflichtet wurde. Die Leihsaison davor berücksichtigen wir nicht, weil wir am Anfang schon gesagt haben, Leihdeals nicht dabei. Aber wie gesagt, danach wurde er fest verpflichtet. Und diesen Transfer nehmen wir mit in unser Ranking. Und das ist für uns Platz 3. Wir haben bei Clemens Fritz schon von einer Vereinslegende gesprochen. Ich glaube, Claudio Pizarro ist nochmal eine Stufe drüber, auch wenn er, was die Gesamtdauer oder Zeit angeht, nicht länger da war als Fritz. Aber unfassbarer Spieler. Geiler Stürmer. Werder hatte so viele geile Stürmer, aber für mich ist Pizarro nochmal irgendwie eine Stufe über allen.
Auf jeden Fall. Ich finde vor allem so dieses, wenn Spieler einen Verein verlassen, ist es ja häufig so, dass dann die Fans irgendwie denen das so ein bisschen
übel nehmen,
genau. Oder dann eben auch, wenn sie dann wiederkommen, okay, dann sind sie wieder da. Aber wenn sie dann nochmal wieder weggehen, dann ist es eigentlich, und gerade dann auch zu Bayern, was ja wirklich auch zu der Zeit, erst zweimal zu Bayern gegangen oder dreimal sogar, das habe ich gar nicht mehr, einmal zu Köln, einmal Karriereende, zweimal zu Bayern, ja. Das man ihm das nicht übel genommen hat, sagt so viel über Pizarro aus. Ich weiß noch, wir waren ja auch Ende 2019 durften wir beide zusammen nach Bremen fahren, ins Weserstadion und ein Interview beziehungsweise auch eine TV-Aufnahme für Transfermarkt TV mit Claudio Pizarro machen. Auch so ein sympathischer Spieler. Also ich meine, der hat ja Interviewtermine in seiner Karriere gehabt, die kannst du wahrscheinlich gar nicht zählen. Und trotzdem war er mit dann damals ja auch schon 40 Jahren sowas von sympathisch, locker und gut gelaunt auch da bei diesem Termin. Das hat mir immer imponiert und ja, ist, also bei der Rangliste der Lieblingsspieler würde ich ihn auf jeden Fall auf 1 setzen, ohne zu überlegen. Das wäre so gar keine Frage. Und es ist auch tatsächlich jetzt ein bisschen schade für dieses Ranking, dass man quasi nur einen Transfer nehmen kann und deswegen eben auch nur diese 3 Jahre dann eben zählen darf und nicht seine gesamte Werder-Karriere, weil dann würde ich ihn auch nochmal weiter nach oben setzen. So ist es, glaube ich, ein guter Platz 3. Ich habe auch nochmal nachgeschaut. Er kam ja, hast du eben schon gesagt, für 2 Millionen von Chelsea und er hatte aber damals schon einen Marktwert von 12 Millionen. So, er ist so ein bisschen das, was Naby Keita eigentlich hätte sein sollen dieses Jahr.
Geiler also, Vergleich. So.
Aber bei ihm hat es halt geklappt. Ne? 89 Tore, 32 Vorlagen in 144 Spielen für Werder, also nur in diesem Fenster.
Ja.
Auch Traumtore en masse dabei gewesen, mit der Hacke mehrere Tore gemacht. Also,
vor allem, wir sprechen von um und bei 120 Torbeteiligungen in 130 Spielen.
Ja.
Das wünscht sich quasi jeder Spieler auf der Welt, wünscht sich so eine Quote. Und das hat Pizarro einfach mal eben so quasi gemacht. Bei Bayern die Quote und Chelsea und Co. war noch, war überall hat er absolut geliefert, muss man einfach sagen. Und einfach ein geiler Kicker. Du hast das unseren Besuch schon angesprochen bei Bremen. Schaut euch gerne auf YouTube die Traumelf von Claudio Pizarro an.
Absolut.
Ihr werdet nicht mehr aus dem Schmunzeln oder Lachen herauskommen, weil er einfach so witzig, so sympathisch dabei ist. Er sollte eine Traumelf aufstellen, wo logischerweise 11 Spieler drin sind. Kleiner Spoiler, es sind, glaube ich, 20 geworden.
Ich kann mich nicht entscheiden.
Weil er sich nicht entscheiden konnte, aber bei Claudio Pizarro hat man eine Ausnahme gemacht, weil er einfach so sympathisch und so nett ist. Aber wie gesagt, auch das spielt natürlich nicht mit ins Ranking rein. Auf der Sympathieskala ist er nochmal weiter drüber. Aber um es abzuschließen, seine Leistung bei Werder in den 3 Jahren, sehr, sehr stark Pokalsieger geworden in dem Jahr. Ich glaube, da gibt's auch nicht mehr zu sagen als verdienter Platz 3. Und jetzt geht's.
Von mir nochmal Hut ab für diese Karriere.
Genau.
Das war wirklich, also.
Das muss man auch mal sagen. Er hat bis Anfang 40 nochmal Bundesliga gespielt. Eigentlich auch unvorstellbar. Aber jetzt gehen wir zu 2 Spielern, wo ich nochmal mehr ein Lächeln ins Gesicht bekomme, muss ich sagen.
Ja.
Du startest mit,
ich glaube, wir können in dem Fall jetzt fast schon eine Ausnahme machen, weil eigentlich, glaube ich, jedem Zuhörer klar sein wird, wer die beiden Spieler sein werden. Und wir eigentlich jetzt schon quasi verraten können, wer Platz 1 ist, sobald wir Platz 2 verraten. Und so, es entscheidet sich natürlich zwischen Diego und Miku. Das ist, glaube ich, logisch. Und ich habe wirklich lange überlegt. Ich habe wirklich mir den Kopf zerbrochen. Ist Miku jetzt der größere Transfer? Ist Diego der größere Transfer? Es ist wirklich eine extrem schwierige Entscheidung gewesen. nochmal, das hatten wir vorhin ja auch schon, wenn du mich fragen würdest, wer der größere Spieler war für Werder, würde ich, glaube ich, sagen Johan Miku. Einfach, weil er diesen größeren Impact hatte, weil er eben der Spieler bei der Meistersaison war. Wir haben uns jetzt aber trotzdem dafür entschieden, Miku auf Platz 2 zu machen. Da kommen wir gleich noch zu, weil das eben auch viel damit zu tun hat, was eben Diego betrifft. Aber erstmal kurz über Johan Miku. Er kam damals schon so als, also erstmal es war 2002, 2003, ablösefrei von AC Parma kam er. Er war damals schon ein etwas größerer Name, also es war jetzt nicht, also er war auch schon ein bisschen älter. Er ist am Ende dann mit, ich glaube, 32 von Werder weggegangen, dann muss er damals so, ja, 28 gewesen sein. Er war schon bei der EM 2000 im Kader von Frankreich, also er war schon Nationalspieler französischer, so, und Werder war zu der Zeit jetzt zwar noch nicht so dieses Top-Top-Team, sie waren wieder so ein bisschen auf dem Weg nach oben, 2 Jahre später dann Meister geworden, aber es war schon relativ überraschend, dass man so einen Spieler ablösefrei von Parma bekommt. Dass er dann eben auch noch so diese Bäume ausgerissen hat bei Werder, also er hat ja wirklich das Spiel geordnet, er war so dieser typische Maestro-Spieler, also dieser Zidane-Spieler-Typ. Er hatte eben auch Pech, dass er in der Zeit, wo sie dann bei Frankreich alles dominiert hat, eben dann auch selbst Franzose war, sonst hätte er auch noch sicherlich eine größere Nationalmannschaftskarriere hingelegt, aber einfach dieses unabhängig von seinen Statistiken, dieses Spielordnen, dieses Spieltempo, wann trete ich mal drauf, spiel wieder zurück, wann spiele ich den perfekten Pass in die Schnittstelle, so, das war so ein ganz anderer Spielertyp als Diego zum Beispiel, aber eben einer, der ja für das Spiel von Werder so unfassbar wichtig war, egal was für Scorerpunkte er eben aufgelegt hat, und selbst die sind ja nochmal auch überragend, also er hat in 169 Spielen für Werder 47 Tore und 58 Vorlagen, also auch dreistellig Torbeteiligung. Und trotzdem hat man immer so diesen, was ich eben sagte, so dieses im Kopf, er hatte auch eben abseits der Torbeteiligung so diese riesige Rolle bei Werder, die mir so imponiert hat, schon damals. Damals war ich ja 6, 7, als ich ihn spielen habe sehen. Und ja, das war einfach ein Genuss, ihm zuzugucken.
Ich finde, das kommt in der Bewertung auch der heutigen Spieler generell immer ein bisschen zu kurz, weil es wird immer natürlich auf Tore, Vorlagen oder zu Nullspiele geschaut. Aber einfach diese Fähigkeit, ein Spiel zu diktieren, ein Spieltempo zu bestimmen. Das, was Toni Kroos halt heutzutage so macht. Was auch lange unterschätzt wurde und lange belächelt wurde. Ja, Querpass-Toni hier und da. Anderes Thema. Aber das sind einfach Fähigkeiten, die hat man oder die hat man nicht. Die kann man nicht sich antrainieren oder entwickeln, sondern du hast es einfach im Blut oder du hast es nicht im Blut. Und Miku war einfach so einer. Stichwort Le Chef als Spitzname.
Passt perfekt.
Trifft, glaube ich, ganz gut dazu. Und an die FIFA-Spieler von damals, das ist meine Erinnerung an Johan Miku. Und zwar Johan Mikut. Wie er immer so schön ausgesprochen wurde. Ich weiß gerade gar nicht, wer damals das FIFA kommentiert hat.
War das noch Tom Bayer?
Ich weiß nicht. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Ich komme gerade nicht drauf. Aber das verbinde ich irgendwie auch irgendwie so mit Miku als natürlich so auf ein bisschen sympathisch gedacht. Aber ja, was der am Ball gemacht hat, das war ja auch nie so was wirklich Verrücktes, sondern das war im Endeffekt eine Körpertäuschung. Es war, also hat man da so großartig viele Übersteiger gesehen? Das war viel halt ein einfacher Haken, Übersteiger, mal ein bisschen Tempo rausgenommen, den Gegner ans Leere laufen lassen. Das war nie was Wildes, aber das, was er gemacht hat, war on point. Und das muss man da erstmal können.
Es war so ein bisschen wie Busquets als Sechser, so war Miku ein bisschen als Zehner. Also eigentlich so, Busquets ist ja, wenn du so willst, auch ein wahnsinniger Techniker, weil er halt eben einfach immer weiß, welche Bewegung er machen muss, um den Gegner aussteigen zu lassen. Das sind dann eben keine Tricks, wie du sie bei FIFA eben mit dem rechten Stick machst, sondern es sind halt einfach super intelligente Bewegungen. Und das hat Miku auch in Perfektion gemacht, dass er einfach immer wusste, welche Bewegung kommt jetzt vom Gegenspieler, wie muss ich dann darauf reagieren. Ja, es war einfach ein Genuss.
Ein Genuss war es auch, Diego zuzuschauen.
Das ist nämlich auf eine andere Art und Weise.
Auf eine andere Art und Weise. Das ist nämlich unser Platz 1. Er hatte, wie ihr jetzt mitbekommen habt, ein sehr, sehr schweres Erbe anzutreten, nämlich das von Johan Miku. Und wenn man sich das jetzt anschaut, was die Scorewerte angeht, war vielleicht ein Ticken unter Miku mit 54 Toren und 42 Vorlagen in 132 Spielen. Aber generell würde ich ihn auch, also wir haben ja die Liste, die wir gemacht haben in der Vorbereitung, da hatte ich zuerst Diego an 1 und hast du gesagt, na okay, komm, lass Miku an 1. Jetzt vorhin haben wir uns entschieden, da doch Diego an 1. Ich hatte Diego doch immer schon ein bisschen weiter vorne, aber auch einfach, glaube ich, wir sind jetzt beide noch nicht die Ältesten, weil es vielleicht ein bisschen mehr im Gedächtnis nochmal ist. Aber der eine Punkt, der nochmal dazu kommt, ist einfach der Weiterverkauf, wo wir sagen, Bremen hat Diego für 6 Millionen von Porto geholt in der Saison 2006, 2007. Als noch quasi, muss man sagen, mehr oder weniger Unbekannte. Zumindest in Europa und Deutschland gesehen. Und danach hat er eine Bombenkarriere nochmal weiter hingelegt. Sie haben einen hohen Transfergewinn erzielt mit Diego, was zu der Zeit bei Werder natürlich auch nicht unter den Teppich gekehrt werden darf, sondern bei unserer Bewertung auch eine Rolle spielt. Ob man jetzt bei einem Transfer auch nochmal trotz der guten Leistung immer noch mal einen Transfergewinn macht. Wenn ich dich jetzt frage, welches Tor dir am meisten in Erinnerung bleibt bei Diego, habe ich schon aufgrund deines Lächelns und hatte ich auch vorher schon eine klare Tendenz. Ist es das, worüber ich jetzt denke?
Ich könnte dich jetzt natürlich ärgern und irgendwie ein anderes cooles Tor von ihm nehmen, aber ich denke mal, du willst auf das 3-1 gegen Aachen hinaus.
Aus 62,5 Metern, ja, darauf wollte ich hinaus. Das ist so irgendwie mit so der Diego-Moment, der das auch irgendwie alles so zusammenpasst oder zusammenfasst. Feiner Fuß, ein Auge für das gesamte Spiel, wo Räume entstehen, wo Lücken entstehen. Halt, wie wir schon gesagt haben, ganz, ganz anders als Miku. Sondern er war halt gerne einer, der mal einen Übersteiger gemacht hat, der mal einen aussteigen hatten lassen, der mal für dieses Verrückte einfach zuständig war, wo du gedacht hast, okay, sobald Diego am Ball kommt, es kann irgendwas passieren, womit keiner rechnet. Genau das Gegenteil bei Miku. Du weißt, okay, es kommt dann dieser Pass oder es kommt diese Körpertäuschung. Du kannst es zwar natürlich trotzdem nicht verteidigen, aber bei Diego war es immer so diese große Unbekannte mit, was passiert jetzt, wenn Diego den Ball hat. Es war immer so, egal wie schlecht das Spiel läuft, wir geben Diego den Ball. Und irgendwas Verrücktes, irgendwas Geiles wird dabei schon rumkommen. Hast du das auch so im Kopf?
Absolut, ja. Ich weiß noch, Diego ist halt einfach so dieser Spieler, der so bei mir, glaube ich, wie kein anderer so für dieses Leuchten in den Augen gesorgt hat. So, ne? Ich war damals halt auch immer noch so, ja, 10 bis 14, als er bei Werder gespielt hat. Und wenn man dann ins Stadion gegangen ist, so auch dass die ersten Male so regelmäßiger ins Stadion gegangen ist, so in dem Alter, so du hast dich immer darauf gefreut, wenn Diego den Ball hatte. Du wusstest, es passiert irgendwas und es kommt geht ein Raunen durchs Stadion, es... Irgendwas Besonderes hat er immer gemacht in jedem Spiel und ja, dafür hat man ihn auch einfach so geliebt in Bremen. Also es war, genau wie gesagt, ein ganz anderer Spielertyp als Miku. Halt weniger dieser Maestro, dieser Spielgestalter, sondern mehr so der für die besonderen Momente. Ich könnte jetzt auch noch drei andere Tore aufzählen.
Da könnte man noch sehr, sehr viele Tore aufzählen.
Genau, also gegen Bochum, also in Bochum beim 6-0 gegen vier Leute, glaube ich, durchgedribbelt, dann noch den Torwart aussteigen lassen. Und dann auch immer dieses sympathische Jubeln. Er war nie so einer, der so auf cool gemacht hat danach seinen Toren, sondern immer so dieses sympathische Lächeln, so wie auch so ein bisschen Steph Curry in der NBA so ist. So immer dieses Kindliche auch dabei. So. Das war immer so ja ein Spieler für die Fans, einfach so ein super sympathischer Typ. Und genau, wir haben ihn jetzt auf die 1 gesetzt. Ich habe mich dann jetzt doch nochmal umstimmen lassen kurz vorher. Einfach das größte Argument ist einfach der Weiterverkauf. So Miku war während der Zeit halt super wichtig für Werder, hatte, glaube ich, den noch leicht größeren Impact, eben auch, weil er halt eben ne, beim Double dabei war. Diego war nur in Anführungsstrichen beim Pokalsieg dabei 2009. Aber eben dieses Weiterverkaufsargument, 27 Millionen, bis heute der teuerste Verkauf von Werder, haben sie letztendlich jetzt nicht so viel draus gemacht aus dem Geld leider. Aber und man hatte auch immer noch das Gefühl, es war
zu wenig.
Es war zu wenig. Also gerade wenn man das mit Summen heute vergleicht, so die 27 Millionen waren so schnell wieder weg irgendwie und heutzutage kriegst du für so einen Spieler halt 50 plus.
Ja.
Und ja, es tut irgendwie immer noch weh, wenn man die Zahl sieht, obwohl es halt immer noch der Rekordverkauf ist, aber ja, das war auf jeden Fall ein Spieler, den wir so schnell nicht mehr wiedersehen werden bei Werder.
Mittlerweile seine Karriere beendet, hat nur für Flamengo in Brasilien mehr Spiele in seiner Karriere absolviert als für Werder Bremen. Fühlt sich immer noch sehr, sehr verbunden. Zuletzt hat er nochmal gesagt und betont, er würde gerne ein offizielles Abschiedsspiel im Weserstadion
bekommen. Und da werde ich da sein.
Und dann zaubert er nochmal mit seinen Freistoßtoren und Co.
Jedenfalls das.
Würde ich mir auch sehr, sehr gerne angucken. Hat immer Spaß gemacht, ihm zuzuschauen. Gerade jetzt die erste Saison zum Beispiel, wenn wir jetzt da nochmal kurz als letzten Fakt nochmal raufgehen. 27 Scorerpunkte in 33 Bundesligaspielen in seiner ersten Saison. Kann man mal einmal kurz so hinlegen nach einem Wechsel.
Eingewöhnungsphase war da gar nicht.
War gar nicht. Muss man auch gerade sagen. Gerade bei Brasilianer, ja, er war vorher in Portugal, aber Portugal
ist
auch nochmal was anderes. Davon, wo man ja gefühlt so vor 5 bis 10 Jahren immer gesprochen hat, ja, die Brasilianer und Südamerikaner, die müssen sich erstmal ans Klima gewöhnen und. Das hatte er ja einfach überhaupt nicht. Und ja, dementsprechend geht bei uns Diego auf Platz 1. Ich bin gespannt, was ihr jetzt in den Kommentaren schreibt, ob ihr mit der Liste konform seid, ob ihr lieber Miku auf 1 gehabt hättet, ob ihr lieber Klose weiter vorne gehabt hättet. Schreibt uns gerne in die Kommentare, wie ihr diese Top 10 aufgestellt hättet.
Mich würde auch interessieren, ob ihr zum Beispiel noch ganz andere Spieler auch in die Top 10 überhaupt mit reinnehmen.
Wir haben ja zum Beispiel noch andere Spieler in der Vorbereitung thematisiert. Wir haben jetzt auch schon gesagt, so Duxch, Füllkrug, ein Weiser, ein Serge Gnabry zum Beispiel.
Ich hatte halt, weil ich aus dieser Zeit zwischen nach 2010 bis 2020, so die eher schlecht war für Werder, habe ich auch noch überlegt, ob man da jemanden mit rausnehmen könnte. Da könnte man zum Beispiel so einen Zlatko Junuzovic, der für 800.000 aus Wien kam und dann halt ja auch bis zum Kapitän aufgestiegen ist bei Werder. Oder halt auch einen Theodor Gebrselassie. Der ist halt so ein bisschen ähnlich wie Clemens Fritz, vielleicht von der Qualität nochmal ein Stückchen dahinter. Das sind so Spieler, die als alle leider nicht reingeschafft haben, wo man aber auch auf jeden Fall einen Case aufmachen könnte, dass sie mit rein können.
Richtig, auf eine gewisse Art und Weise hätten sie es verdient. Und vielleicht bei anderen Vereinen wären sie damit in die Top 10 gerückt. Bei Werder, aufgrund der guten Zeit Anfang der 2000er, hat es eben nicht gereicht. Lennart, ich bedanke mich bei dir. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Auch als HSVer, muss ich sagen, hat es mir Spaß gemacht, über die Werder-Transfers.
Ich krieg dich noch.
Zu sprechen. Ah, ich glaube, der Zug ist abgefahren. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare eure Meinung zu der Top 10. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne 5 Sterne bei Spotify da. Wir freuen uns über jede gute Bewertung. Und schreibt gerne auch in die Kommentare, welchen Verein wir als nächstes machen sollen, welche Top 10. Und dann schauen wir mal und hören uns nächste Woche wieder zur normalen Ausgabe von Dann Deals. Danke und ciao, ciao.